Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Heute geht es um... Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hast du schon offen?
Yes.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu den Super Streaming Brothers. Wir sind vorbereitet. Wir haben wieder mal einen Quentin Tarantino-Film angeschaut. Wundervoll, wunderbar. Ich bin sehr begeistert. Und deswegen wollen wir doch mal gleich in reinsteigen, wo auch immer wir reinsteigen.
In Inglourious Basterds.
Okay, gut.
Den kann man auf Disney Plus streamen.
Correctly.
Hat eine Freigabe von 16 Jahren. Mhm. Wurde produziert in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Genre ist eine schwarze Komödie. Drama, Abenteuer, Drama, Krieg. Genau, das ist das Genre. Dann erschienen ist sie im Jahre 2009. Hat eine Laufzeit von 154 Minuten. Eine Bewertung von
8,4.
Mhm. Hat eine Auszeichnung für den besten Nebendarsteller für Christoph Waltz. Eine Nominierung für...
Und nicht gekriegt.
Was?
Nein. Nur eine Nominierung.
Nein. Auszeichnung.
Auszeichnung. Okay, ja, passt.
Dann hat er eine Nominierung für den besten Film. Da gewinnt aber Tödliches Kommando. Ah, hört locker. Mhm. Dann Nominierung Beste Regie. Gewinnt auch Tödliches Kommando. Mhm. Dann bestes Originaldrehbuch, gewinnt auch Tödliches Kommando. Dann bester Schnitt, gewinnt auch Tödliches Kommando. Dann beste Kamera, Avatar, Aufbruch nach Pandora. Bester Ton, gewinnt wieder Tödliches Kommando. Und bester Tonschnitt, gewinnt wieder Tödliches Kommando.
Hast du Tödliches Kommando jemals gesehen?
Nein, aber ich kenne halt den Namen Hurt Locker. Der soll schon, also das Spiel zum Beispiel... Jeremy Renner mit Anthony Mackie und da geht's um
Auftragskiller.
Irgendwas im Irak und Krieg und sowas. Ja.
Habe ich auch wieder das Gefühl, solche Filme gewinnen dann wegen dem Thema.
Genau. Das nervt dann. Produktionskosten in Höhe von
80 Millionen.
70 Millionen.
Okay.
Und ein Spielergebnis von?
Geht's ein bisschen hoch. Ich glaube, war schon gut. 450.
320. Ist damit auf Platz 20 des Jahres. Mhm. Was sind die ersten drei aus dem Jahre 2009?
Naja, auf jeden Fall Platz 1 ist Avatar.
Richtig, mit 2,7 Milliarden.
Was ist denn dann mit diesem komischen Tödliches Kommando?
Nee.
MCU war noch zu klein.
Da kam auch kein Film in dem Jahr raus.
2008 war Iron Man.
Ja, oder 2010 war...
War dann erst Thor. Ja, ist ja wurscht. Okay. Ein Harry Potter.
Richtig. Und zwar folgende...
Vier?
Halbblutprinz.
Halbblutprinz sogar schon. Ah, ja, stimmt. Ja. Gut. Damit hätten wir ja schon mal zwei.
Hurt Locker hat 15 Millionen eingespielt.
Ja, wow. Ein Disney-Film.
Nee. Mitstreiter, ein Gegenspieler, wie heißt das?
Antagonist?
Nein, ein
Feind.
Ja, von der Firma, nicht Feind.
Ach so, Warner Brothers.
Wie heißt denn das Wort?
Konkurrent.
Konkurrent, danke. Ein Konkurrent, aber nicht Warner Brothers.
Paramount?
Warte.
Universal? Das sind ja alles Konkurrenten.
Ja.
Also für mich wäre jetzt der größte Konkurrent Warner Bros. Gewesen. Also.
Blue Sky. Hör zu.
Fox. Also eigentlich aufgekauft.
Ja, jetzt nicht. Ja, genau. und zwar Ice Age 3, die Dinosaurier sind los, mit 886 Millionen US-Dollar.
Stimmt, die gibt es ja auch noch.
Richtig, ja. Genau. Thema des Films ist Rache. Macht durch Geschichten und Kino und die Propaganda und der Film als Waffe. Motto des Films ist, Kino kann Geschichte verändern, zumindest im Film. Genau. Dann kommen wir zum Cast.
Ja.
Ich habe es unterteilt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kategorien.
Wow, 8 Stück?
8 Stück.
Ich habe schon geraten und dachte mir, näher vielleicht 4 bestimmt.
Nein, 8. Also, acht. Wir haben einmal Familie Lapadite. Familie Lapadite, genau. Ja. Mit Pierre Lapadite, gespielt von Denis Menochet. Den kennt man vielleicht aus Assassin's Creed, dem Film.
Mhm.
Dann Charlotte Lapadite, gespielt von keiner anderen als Lea Seydoux. Das ist das Bond-Girl, oder sieht man jetzt auch im Dune 2 mal ganz kurz. Genau. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Die Bastards.
Ja, die eine war die einzige, die man irgendwie kannte. Die anderen waren einfach nur da. Auch wenn die auch nicht
mehr gemacht hat.
Ja.
Ja. Genau, die Bastards. Kommen wir zum Leutnant. Leutnant Aldo der Apache Rain. Gespielt von Brad Pitt, kennt man vielleicht noch aus Mr. und Mrs. Smith.
Genau.
Sie.
Richtig,
F1.
Ja.
Ja. Dann Sergeant Donny, der Bärenjude Donowitz. Gespielt von Eli Roth. Kennt man. Er hat den Knock Knock Regie geführt oder aus dem Death Proof hat er mal kurz mal zu sehen. Genau. Dann Corporal Wilhelm Vicky. Das ist Gideon Burkhardt. Den kennt man, das sieht man vielleicht noch in die drei Fragezeichen und das Erbe des Drachens.
Ach, ist es der Deutsche?
Stephen Yates spielt er da.
Ist es der Deutsche von den Bastards?
Nein, der Österreicher.
Der
österreichische Jude.
Ja, genau, der. Ja, okay. Ja.
Genau, dann Corporal, glaube ich, PFC Corporal Smithson, der Knirps Judovic, gespielt von BJ Novak, den kennt man aus The Office. Da spielt der Ryan. Dann PFC Hirschberg, gespielt von Sam Levine. Dann Corporal Andy Kagan, Paul Rust. Dann Corporal Michael Zimmerman, gespielt von Michael Buckhall. Omar Ulmer, wahrscheinlich auch Corporal, gespielt von Omar Doom. Den kennt man aus Inglourious Basterds, Once Upon a Time in Hollywood und DF. Das ist DF.
Ist es ein Film oder ist es...
Reservoir Dogs? Von Inglourious Basterds. Also von Quentin Tarantino. Kill Bill? Meine ich jetzt damit vielleicht Death Proof? Ich glaube, ich meine Death Proof.
Ich glaube es auch.
Ja. Genau, und dann das neueste Mitglied der Bastards, Feldwebel Hugo Stieglitz, gespielt von Til Schweiger, Honigkopf, Coco Wehr, kennt man ihn vielleicht. Genau. Dann.
Manta
auch. Dann die Alliierten.
Ja.
Einmal Winston Churchill, gespielt von Rod Taylor. Das war auch gleichzeitig sein letzter Film, in dem er mitgespielt hat. Dann General Ed Fennec, gespielt von Mike Myers. Kennt man vielleicht aus Bohemian Rhapsody, der Film über die Queen.
Das ist der, der den Auftrag vergibt, oder?
Der Chef der Plattenfirma, genau. Ja. Dann Leutnant Archie Hickox, gespielt von Michael Fassbender, Magneto unter anderem. Dann Bridget von Hammersmark, gespielt von Diane Krüger. Ist Abigail Chase aus National Treasure.
Oder Helena aus Troja.
Troja, genau richtig. Dann, nächste Kategorie ist die Nazi-Oberhäupte. Einmal Adolf Hitler, gespielt von Martin Wuttke. Der spielt auch in Babylon Berlin Staffel 3 und 4 mit. Dann Dr. Josef Goebbels, gespielt von Sylvester Groth. Der spielt Jonas Müller aus 355. Dann Francesca Mondino, das ist die Dolmetscherin. Die wird gespielt, Francesca Mondino, gespielt von Julie Dreyfus, das ist die Dolmetscherin. Die kennt man noch aus Kill Bill Volume 1 und 2, da spielt sie die Assistentin von der Oren Ritchie.
Ja.
Dann der SS-Standartenführer Hans, der Judenjäger Landa, gespielt von Christoph Waltz. Kennt man vielleicht noch aus Django Unchained, Dr. King Schulz. Und von den Oberhäupten jetzt mal, habe ich ihn jetzt einfach mal dazu getan, weil die anderen nicht wirklich reinpasst. Frederik Zoller,
ja,
der Scharfschütze oder der Stolz der Nation. Daniel Brühl verkörpert ihn, kennt man vielleicht als Baron Helmut Zemo aus Civil War und dem MCU. Dann die Nazis beim ersten Überfall der Bastards. Haben ja einmal den ersten Hauptmann, den Feldwebel Werner Rachtmann. Der wird gespielt von Richard Zammel. Mhm. Der kommt auch in Andor vor. Mhm. Dann der gefreite Butz. Der wird gespielt von Sönke Möhring, der dann später auch bei Adolf Hitler vorspricht.
Ja.
Der spielt auch beim Traumschiff mit.
Mhm.
Genau. Und dann die Nazis in der Taverne.
Du hast einen vergessen.
Wen denn?
Quentin Tarantino selber. Der ist einer der, die am Boden liegen und bereits massakriert sind beim ersten Überfall.
Okay, gut. Freut mich. Wird nicht aufgelistet.
Natürlich wird er nicht aufgelistet, aber ich habe es, bevor ich es später vergesse, sage ich es lieber jetzt.
Okay, dann haben wir die Nazis in der Bar. Genau, da haben wir SS-Sturmbannführer Dieter Hellstrom. Mhm. Gespielt von August Diehl. Der spielt auch Lenin in Kingsman The Beginning.
Mhm, ja.
Gut, dann haben wir die fünf Leute, die Wer bin ich spielen. Einmal der Oberfeldwebel Wilhelm, der wohl dann Vater wird, gespielt von Alexander Fehling. Dann die deutsche Soldatin, die dann Beethoven ist, gespielt von Petra Hartung.
Mhm.
Dann der deutsche Soldat, der Edgar Wallace ist. Volker Michalowski ist ein deutscher Komiker.
Ja,
dann,
da gab es noch mal eine Serie früher auf Sat 1 oder sowas.
Genau, ja genau. Dann einmal den Mata Hari, der deutsche Soldat Ken Duken. Der kommt auch im Zweierküken als Ralf Berger vor.
Mhm.
Und der deutsche Soldat, der Winnetou hat, Arndt Schwering Sonray. Spielt in Who Am I mit Manager, da ist er der Manager des Paradise Pizza.
Mhm.
Genau, dann die vorletzte, bevor wir zu den Nebencharakteren kommen. Kino. Einmal Shoshana Dreyfus oder Emmanuel Mime. Gespielt von Melanie Laurent. Die kommt auch in Die Unfassbaren vor. Da spielt sie Alma Dre, die Polizistin von Interpol.
Kommt die nicht auch in dem Ryan Reynolds Film vor? So ein Netflix-Ryan Reynolds-Film, wo sie so eine Truppe sind, die irgendwelche Sachen klauen?
Ich glaube schon. Kann sein. Weiß ich nicht. Genau. Und dann Marcel, Jackie Ido, hat ja nichts zu finden über ihn. Dann haben wir einmal Eric aus der Barbesitzer, gespielt von Christian Berkel. Der spielt Udo Teller, den Vater von ihr aus Codename Uncle.
Ja.
Oder den Onkel. Nee, Vater. Sowas, der Vater, genau. Dann Mathilda, seine Tochter, gespielt von Anne-Sophie Frank. Und als letztes den Erzähler Samuel Jackson im Original oder Engelbert von Nordhausen im deutschen Synchro.
Mhm.
So, dann Regie geführt, wie schon gesagt, Quentin Tarantino. Es ist eine Kombi aus Kriegsfilm, Western, Rachefilm und einem schwarzhumorigen Satirefilm.
Über Film und
Propaganda.
Ja, genau, Film und Propaganda. Ja, genau.
Genau. Es wird Spannung durch Dialoge erzeugt, statt durch permanente Action. Und manche Szenen wirken wie ein Theaterstück. Langsamer Aufbau der Bedrohung, die dann plötzlich bumm macht und explodiert. Und
auch wenn Action nicht zu kurz kommt. Nee, muss man auch sagen.
Das stimmt nicht. Ja, das stimmt. Genau. Kamera wurde geführt, wie wir schon durch unsere PowerPoint-Präsentation wissen, durch Robert Richardson.
Ja.
Es sind lange Kamerafahrten und ruhige Einstellungen.
Ja.
Nahaufnahmen von Gesichtern zur Spannungssteigerung und klassische Western-Inszenierung bei Duellen und Blickwechseln. Es ist eine sehr kontrollierte Bildkomposition.
Ja.
Genau. Der Style ist, es ist ein ganz klarer Spaghetti-Western-Kriegsfilm. Im Style von Tarantinos Popkino. Genau, es ist ein mehrsprachiger Film. Das heißt, wenn du es im Original hörst, dann kannst du Deutsch hören, Englisch, Französisch, Italienisch. habe ich auch bei der Tavernenszene gemacht. Einmal auf Deutsch im Synchro gehört und einmal im Englischen, damit ich mir versichere, dass Michael Fassbender immer noch in Deutsch sprechen kann. Genau. Dann, Drehbuch hat Quentin Tarantino selber geschrieben. Es hat mehrere Handlungsstränge, die dann im Finale im Kino zusammenführen. Es ist einmal die jüdische Kinobetreiberin auf Rachefeldzug und die amerikanische Spezialeinheit, die versucht, Nazis umzubringen. Genau, dann die Dialoge sind spannungsgeladene Gespräche, Sprachwechsel als dramaturgisches Werkzeug und es sind eigentlich meistens höfliche Gespräche mit einer unterschwelligen Bedrohung, die man auf den ersten Blick nicht wahrnimmt.
Ja.
Genau, Soundtrack. Musikmix aus Ennio Morricones Western-Klänge, italienischen Filmtracks und ein paar neu komponierten Stücken. Genau, der Sound versteckt auch den Western-Charakter des Films.
Ja.
Produzenten sind A Band Apart wieder, seine Produktionsfirma, mit Lawrence Bender und ihm selber und mit einer kleinen Beteiligung der Weinstein Company.
Ja.
Genau. Ich habe fertig.
Gut. Dann haben wir diesen wundervollen Film und wir beginnen an einem erst einmal recht entspannten Tag, wo die französische Familie, die Milchbauern sind,
richtig,
ihre Wäsche aufhängen, der Vater hackt Holz und sowas. Eigentlich alles ganz entspannt. Doch dann hören sie Motorengeräusche, denn eine Gruppe von NS-Offizieren oder halt Soldaten taucht auf und die Mädchen sollen ins Haus gehen und der Vater bleibt dort außen sitzen und wartet auf die auf das Ankommen der Nazis praktisch. Wir sehen immer mehr eine aufkeimende Bedrohung für ihn. Er wird ein bisschen nervös, obwohl er auch versucht durchzubleiben. Er macht sich auch nochmal zwischendrin sauber, um ruhig zu sein, also um sich auch wieder so zu akklimatisieren. Und wir lernen Hans Lander kennen, der ihn begrüßt. Er ist absolut überfreundlich. Sie sprechen auch auf Französisch da noch, glaube ich.
Richtig, ja, genau. Ja, klar. Die ganze Zeit bis...
Ja, bis zum höchsten Punkt, genau.
Ja.
Er sieht die aufgereihten Töchter von dem Lambadit und sagt halt, wie schön sie sind und alles Mögliche. Und dass sie doch jetzt dann vielleicht rausgehen sollen, damit sie miteinander reden können.
Ja.
So. Wir merken direkt, wie Hans Lander mit einfachen Mitteln trotz seiner großen Freundlichkeit den ganzen Hausstand für sich einnimmt.
Mhm.
Er lässt sich eine Milch geben. Also er bestimmt eigentlich alles, baut auch sehr viel Bedrohung auf, obwohl
er freundlich ist.
Er nichts Negatives tut.
Ja.
So, sie reden dann weiter, weil er ist hier, also er fragt auch erst einmal, ob er weiß, wer er ist und ob er auch schon ein paar Gerüchte von ihm gehört hat. Und der Lapadit weiß ganz genau, wer er ist, denn er ist der richtig, der Judenjäger. Und er packt seine ganzen Akten aus, ganz deutsch, schön geordnet, stiftbereit, alles Mögliche und möchte halt wissen, ob er ein paar Informationen hat zu ein paar Familien, die in der Gegend waren, die Juden sind und geflüchtet sind. Und eine ist halt die Familie Dreyfus, die halt da am meisten raussticht.
Dreyfusens.
Ja.
Stolzfüße.
Der Lapadit versucht auch recht gelassen, die Fragen zu beantworten. Er steckt sich dann auch eine Pfeife an, sagt, das ist okay, und dann packt aber auch der Hans Lander seine eigene Pfeife aus, seine Meerschaumpfeife.
Ja.
Ein riesiges Ding. Warte mal, auf was war das, eine Anspielung? Das fällt mir nicht ein. Egal. Und das, und er versucht halt immer mehr Informationen rauszukriegen aus dem Lapadit. Und am Ende läuft es so darauf hinaus, dass der Hans Lander es eigentlich schon so in gewissermaßen durchschaut hat.
Das war auf Sherlock Holmes eine Anspielung.
Ja, auf Sherlock Holmes, ganz genau, weil er, der Hans Lander, tut sich nämlich am Ende nämlich auch als Detektiv bezeichnen.
Ja.
Und das sind sozusagen immer so kleine Anspielungen auf Sherlock Holmes.
Ja.
Genau, genau, sehr gut. Und er stellt halt einfach so, also die Szene ist auch recht lang, fast eine Viertelstunde als Intro. Mhm. Und man hat eigentlich, man merkt, weil man spürt diese Bedrohung,
klar,
aber man weiß gar nicht, was passiert. Also man kann auch gar nicht herausfinden, was los ist. Also man hat schon ein Gefühl, was los ist, weil wir sehen immer mal wieder dazwischen Szenen, wo sich nämlich jemand unter den Dielen versteckt.
Mhm.
So, sie sprechen jetzt dann auch sehr viel Deutsch. Und er erklärt auch, warum er so viel besser ist, wie viele seiner Kollegen im Judenjagen.
Mhm.
Weil er kann sich in sie eine besser Ratte hineinversetzen. Genau, weil er vergleicht dann nämlich Menschen mit Tieren und sagt, Juden sind wie Ratten.
Mhm. Und Deutsche ist der stolze Adler.
Das ist der stolze Adler, ganz genau. Ich weiß nicht, was Franzosen sind. Der überhebliche Biber, ich weiß es nicht.
Die faule Kuh.
Und deswegen weiß er, wo sich Ratten verstecken, nämlich unterm Gebäck.
Mhm.
Und er meint auch, wenn jetzt hier eine Ratte reinkaufen würde, dann würden sie auch erschießen. Also halt praktische NS-Propaganda.
Ja.
Und wir haben langsam das Gefühl, es könnte hier komplett eskalieren, aber Hans Lander wäre nicht Hans Lander, wenn er es gar nicht eskalieren lassen würde.
Mhm.
Denn er bietet ihm an, dadurch, dass ja sie jetzt hier in Deutsch geredet haben und scheinbar ja kein Geräusch irgendwie zu hören war, dass die, die sich da unten drunter verstecken, auch wenn er es natürlich nur ahnt, also keinen Beweis hat dafür erstmal, dass er sagt, sie haben jetzt nichts verstanden, also gut. Er soll ihm jetzt zeigen, wo sie sind.
Mhm.
Und dann steht er auf und läuft er durch den Raum und lässt sich halt zeigen, an welchen Stellen sie sich verstecken. Und dann switcht er um und ab dem Moment hören wir, wie die Musik jetzt sich verändert.
Ja.
Und die ganze Dramatik aufbaut. Er spricht trotzdem immer noch höchst freundlich, aber jetzt wieder auf Französisch und möchte sich verabschieden und begrüßt die drei
deutschen Soldaten.
Die drei Töchter. Oh. Es sind aber nicht die Töchter, die reingehen. Und es sind die Soldaten mit ihren Gewehren und sie fangen an, auf den Boden zu schießen.
Mhm.
So. Allerdings haben wir eine Person, die es schafft, sich aus diesem Überfall herauszuziehen. Und das ist Shoshana.
Oliver Shoshana.
Sie rennt. Also sie hat, es gibt so eine Art Loch, aus dem man halt rauskriechen kann.
Mhm.
Und aus dem kriecht sie raus und rennt und rennt und rennt. Hans Lander läuft ganz entspannt dahin, hat ihre, er hat seine Pistole in der Hand. Was ist das? Eine Walter wahrscheinlich?
Meine Walter.
Und zielt auf sie, aber er schießt da nicht und ruft halt ihr hinterher, auch über Shoshana.
Ja.
Genau. Und das, dieses Gesicht sollte man sich merken, die ist wichtig, das haben wir auch schon in deiner Ausführung mitgekriegt. Sie wird nämlich die Kinobetreiberin.
Hm.
Das heißt, wir werden sie wiedersehen.
Richtig.
So, dann kommen wir zur nächsten Vorstellung einer wichtigen Gruppe, nämlich dem Trupp der Bastards unter, wer ist jetzt?
Leutnant Eldo.
Der Eldorain, genau. Das finde ich auch sehr spannend. Er hat ja eine richtige fette Narbe am Hals.
Mhm.
Und der Ding hat gefragt, den Quentin Tarantino, warum er diese Narbe hat. Er möchte die Geschichte der Narbe kennen.
Mhm.
Und der Knackpunkt ist, dass es dazu keine Geschichte gibt, aber sich jeder eben diese Frage zu diesem Charakter stellen soll. Und das dann eben diese Tiefe für diesen Charakter gibt, weil er einfach so was Markantes hat, was auch nicht so richtig angesprochen wird.
Ja.
Und das ist halt cool.
Ja.
Das Ziel der Bastards ist, in Frankreich abgesetzt zu werden und den Deutschen dort richtig die Hölle heiß zu machen, weil es wird der D-Day geplant, also richtig, das Ankommen in der Normandie.
Ja.
Aber bis dahin wollen sie schon mal ein bisschen was reißen, um das eine oder andere zu schaffen oder auch mal Wege zu ebnen. Und dafür hat er sich eine Truppe von Juden gesucht, die alle was gegen das Regime natürlich haben. Zum einen natürlich auch der Deutsche, der Österreicher hast du gesagt, der in die nach Amerika ausgewandert ist, ja, und dann dort den Truppen beigetreten ist und jetzt wieder mitmacht. Der wird ja eben von den Deutschen gespielt. Und dann sind halt die ganzen anderen Leute noch
genau,
dabei.
Richtig, ja.
Genau. Wie gibt das sich den italienischen Namen? Der eine?
Dominic.
De Cocco. De Cocco, genau. Und natürlich einer der wichtigsten des ganzen Trupps, der Bärenjude.
Der Bärenjude.
Ja. Der Bärenjude. Und er ist ein Amerikaner mit einer Abstammung von den Apachen, deswegen auch
einfach von den von Ureinwohnern.
Von Ureinwohnern?
Ja.
Heißt er nicht Apache?
Also,
er wird der Apache genannt.
Ja,
ja, genau. Und das Ziel ist es jetzt, nicht nur Nazis zu erledigen, sondern ihnen auch den Skalp abzuschneiden. Mhm. Also, das finde ich halt das Schöne, wie du eben sagst, mit den Western. Man bringt hier halt so viele uramerikanische Sachen mit, ja, in dieses Ding rein. Von, wir nehmen den Skalp und was weiß andere, Mexican Standoff, wo ich mir zu Millionen Prozent sicher bin, dass ein Deutscher, der da stationiert war zu der Zeit, niemals wusste, was ein Mexican Standoff ist. Ja. Aber das ist ja das Spannende. Am Anfang des Films steht ja auch, es war einmal in Frankreich.
Hm.
Vom Nazis besetzten Frankreich. Ja. Und damit möchte ja der Quentin Tarantino gleichzeitig sagen, das hier ist ein Märchen. Hm. Komplette Fiktion.
Ja.
Wir haben sogar ein paar Märchenelemente, die kommen dann auch noch. Außer natürlich, dass es teilweise fiktional ist. Mhm. Genau. So, jetzt befinden wir uns im Hauptquartier der Nazis. Dort sehen wir Hitler mit einer wundervollen Rede darüber, dass der Bärenjude sein Unwesen treibt und dass doch bitte Prübel, die deutschen Soldaten aufhören sollen. Gleichzeitig wird an einem Gemälde von ihm gemalt.
Nein, 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 nein.
Nein, 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 nein. Ja. Und wir bekommen jetzt gezeigt, was dieser Bärenjude denn alles getan hat. Denn wir haben ein Überbleibsel eines Überfalls der Bastards. So. Und dort war es so, sie haben einen Trupp überfallen. Und der ein oder andere wurde dann auch erschossen, weil er ihnen nicht die Informationen gegeben hat für einen Geschützstand.
Der Feldwebel Werner Rachtmann zum Beispiel.
Ja, genau. Einer blieb dann übrig, zwei blieben dann übrig. Einer.
Der Gefreite Butz.
Genau, der wird jetzt sozusagen, soll dazu gezwungen werden, was zu sagen.
Der andere wird er schon, weil er wegläuft.
Genau. Und dann wird die Spannung aufgebaut, ob er denn schon mal etwas von Bärenjuden gehört hat. Dabei wird es dann auch sehr still. Es wird immer mehr so Geräusche, wie ein Bär machen würde, wenn er aus der Höhle kommt. Dort sind auch so Katakomben, wo sie dann rauslaufen. Und dort taucht dann der Bärenjude auf mit seinem Knüppel, der dann den anderen versucht zu verhören, aber nichts rausbekommt und dann anfängt, ihn mit seinem Baseballschläger zu verprügeln. Ja. Er macht dann auch ein bisschen auf Baseball
Moderator
und macht halt, ich kann es jetzt nicht wiedergeben.
Hm.
Ist ganz cool, das ist auch ein echter Baseballspieler und Co. Und dann haben wir aber einen Soldaten, der noch übrig ist, der dann tatsächlich ihnen hilft und verrät.
Der Gefreite Butz.
Der Gefreite Butz. So, jetzt ist aber das Problem, dass sie ihn jetzt haben sie ihnen die Information, er hat ihnen die Information gegeben, aber sie können ja jetzt nicht einfach laufen lassen. Weil, wenn dann irgendwann der Krieg vorbei ist, dann würden sie ja einfach einen Nazi haben und keiner würde mehr wissen, dass er Nazi ist. Weil er keine
Uniform ausgezogen hat.
Ja. Und wie könnte man jetzt einem Nazi identifizieren für die Zukunft? Das ist doch ganz einfach. Man nimmt sein Messer und tut ihn nicht skalpieren, sondern ein Hakenkreuz einfach auf die Stirn reinschneiden. Nicht perfekt, ein perfektes gibt es erst am Schluss.
Ja.
Dann sehen wir aber noch einen weiteren, nämlich den guten Til Schweiger, der eine Rolle ja eingenommen hat und dort der Mitglied der Bastards ist. Allerdings war er Teil der Nazis.
Ja.
Und hat dann angefangen, 13 Nazis zu töten.
Richtig.
Allerdings macht er das ein bisschen anders. Er versucht es nicht mit Pistolen und Co., sondern relativ nah. Also gerne mal mit Messer oder auch mal mit so einer Würgeseil oder so.
Ja.
Und den haben die Bastards aufgegriffen, als er gerade im Gefängnis war. Und dann kommen wir zurück eben zum Hauptquartier, wo eben erzählt werden soll über den Bärenjuden. Und dann sieht Hitler eben, dass dieses Hakenkreuz bei dem in die Stirn reingeritzt ist.
Mhm.
Was ihm auch nicht ganz so passt. Auch wieder sehr lustig. So. Dann sind wir in Paris. In Paris haben wir ein Kino. Dort läuft der Film Pitz-Balü? Wie heißt das?
Nein, Pitz-Balü ist der Ort. Oder?
Ja. Aber das ist ein Film vom Pitz-Balü, den gibt es sogar wirklich.
Den Berg gibt es wirklich, ja.
Nein, ein Film über Pitz-Balü zu der Zeit, der da läuft.
Die weiße Hölle von Pitz-Balü.
Genau.
Ja.
Und dort sehen wir eben Shoshana, die dieses Kino betreibt. Sie ändert gerade was am Titel und so. Und es taucht ein junger Soldat auf, der immer mal wieder gerne in diesem Kino ist und auch sie schon öfter gesehen hat und mit ihr halt versucht, so ein bisschen zu reden und ein bisschen zu flirten.
Mhm.
Auch wieder ähnlich wie bei Christoph Waltz. Er versucht, Nähe aufzubauen, ist freundlich, aber wir haben immer wieder dieses unterschwellige Bedrohung.
Von ihm?
Von ihm aus und man spürt, wie sie sich bedroht fühlt. Weil sie weil sie ja momentan eigentlich unter diesem Deckmantel dessen, dass sie ja Jüdin ist und sich eigentlich ja gerade versteckt, aber ja doch irgendwo in der Öffentlichkeit ist.
Mhm.
Genau. Es kommt nicht so ganz raus, wieso sie überhaupt ein Kino hat. Sie hat irgendwie für welche gearbeitet.
Tante.
Tante, genau, und hat es jetzt sozusagen übernommen.
Ja.
Genau. So. Sie trifft ihn dann auch noch irgendwann später nochmal, und zwar in einem Café.
Mhm.
Und dort ist es so, dass dann auch noch andere NS-Leute auftauchen, die ihn nämlich erkennen, denn er ist nämlich ein gefeierter Schauspieler der Propaganda und der Filmemacherei der Deutschen. Und dort taucht noch einer auf, ich weiß nicht, ob du ihn erwähnt hast, kann sein oder auch nicht, der spielt in X-Men First Class den Michael Fassbender mit der Münze killt. Der ist am Anfang in einem Büro und dort erzählt er, dass er Schweinebauer war.
Nee.
Und er killt ihn dann mit der Münze.
Wo ist sein Helmut?
Nee, da hat er ihn, glaube ich, noch gar nicht. Nee, schon da, relativ am Anfang. Da ist er gerade so auf Nazi-Jagd.
Ah, in Argentinien.
Genau, in Argentinien, ja genau.
Okay, ja.
Ja. Genau, und da trifft er noch ein paar andere, die halt wollen Autogramme und Co.
Mhm.
Und sie unterhalten sich halt. Und sie möchte eigentlich nichts von ihm und er möchte halt eigentlich immer mehr und was
auch immer.
Genau. Sie wird dann abgeholt von ein paar NS-Leuten. Jetzt muss ich mal nochmal ganz genau schauen. Ist es nicht der gleiche?
Der SS-Stürmbannführer?
Ja,
Dieter ganz Hellstrom, genau. Ist das der gleiche?
Genau, es ist der gleiche, der dann später nochmal auftaucht. Und die nehmen ihn mit, nehmen sie mit und bringen sie in ein anderes Café, wo bereits Goebbels mit seiner Mätresse.
Ja, mit der Dolmetscherin halt, mit der Francesca Mondino.
Ja, aber mit der läuft ja mehr wie nur
Klar.
Dolmetscherei. Und dabei ist auch natürlich unser Schauspieler.
Mhm. So.
Sie wird dorthin gebracht und dass die Idee ist es, dass ihr Kino genutzt wird für die Premiere des großen neuen Films.
Ja,
ja,
ja, ja, ja.
Genau. So, und das muss natürlich aber erst einmal von der ganzen Offiziersgedöns abgesegnet werden. Und wer könnte jetzt da natürlich der sein, der sich darum kümmert? Als Bürohengst natürlich unser guter Hans Lander.
Hm.
So, das heißt, die komplette Spannung, die sie jetzt hat, weil er die ganze Zeit was von ihr will, wird jetzt nochmal exponentiell gesteigert, weil plötzlich der auftaucht, den sie kennt und die Familie umgebracht hat. So. Und da kommt eine der wundervollsten Szenen vor, denn die hauen jetzt dann nämlich alle nacheinander ab und der Lander redet dann alleine mit ihr und bla bla. Und er bestellt einen Strudel.
So, Strudel.
Ich habe mich informiert und ich finde das sehr spannend, denn dieser Strudel war der ausschlaggebende Punkt, dass Lander checkt, dass da irgendwas faul ist.
Okay.
Und zwar wegen der Creme.
Die Creme?
Ja.
No, no, no. Warten Sie auf die Creme. Okay, warum?
Weil die Juden nicht, weil Schmalz mit im Strudel verarbeitet ist.
Ja.
Und die Sahne dann mit dem Schmalz zusammen zu essen, würde gegen ihre Essensvorschriften
verstoßen. Ja, schon klar, aber das kann man einfach, also kann man einfach Strudel ohne Creme.
Nein, Strudel ohne Creme geht auch nur, wenn du nur Jude bist, das geht gar nicht.
Okay.
Also nicht, nein, weil sie getrennt voneinander isst. Sie dürfen es schon essen, nacheinander, aber nicht gleichzeitig. Aber er isst ja zum Beispiel seinen Strudel mit Strudel und Creme, aber sie isst ihren Strudel nur mit Strudel und dann extra die Creme.
Mhm. Okay. Na gut.
Ja. So, er fragt sie halt er macht das Gleiche wie bei dem Lapandit. Er ist überfreundlich und er stellt einfach nur ganz normale Fragen, mhm, die eigentlich auch schlimm sind und sowas.
Ja.
Und fragt halt, wo überhaupt der Soldat sie herkennt und sowas und alles Mögliche. Und eigentlich treffen sie sich dann auch nur noch sie sollen dann das Kino auch anschauen und sowas.
Mhm.
Sie ist dann sowieso erstmal komplett fertig, weil sie den jetzt wieder das erste Mal gesehen hat.
Und er hat hier halt Milch bestellt.
Hm? Er hat ihr Milch bestellt. Ja, das ist ja auch noch. Das ist ja auch noch das Krasse. Er hat ja Milch bestellt.
Ja. So,
aber in ihr reift jetzt ein Gedanke, wenn jetzt das dort stattfinden soll.
Ja, aber vorher ist ja noch die Vorführung vor Goebbels und so.
Ist sie nicht direkt danach?
Ja, genau. Dann treffen die sich im Kino.
Treffen sich im Kino, ganz genau. Und dann verabschiedet sie sie.
Genau, ja.
Und sie wird auch gefragt, ob sie das mit dem Vorfilm machen kann, weil den Neger wollen sie jetzt nicht, weil ein Farbiger tut... Also ich habe nur Neger gesagt, weil es im Film so vorkommt. Weil ein Farbiger eben...
Okay, ja. Ja.
Zur Einordnung. Weil sie ihm nicht vertrauen können, ob er das kann.
Ja.
So, und ob sie das nicht machen kann. Wobei es auch sehr spannend ist, dass sie sagen, naja, eine Frau kann das dann halt machen. Aber ist ja geil. Und in ihnen reift jetzt der Plan, das hochgehen zu lassen, wenn dann alle da sind.
Mhm.
So. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist, wenn da so viele da sind. Auch immer noch nicht weiß, wer alles wirklich dann fort sein wird.
Ja.
Dann kommen wir zum nächsten Teil dieses Plans von der anderen Seite, von den Bastards wieder, denn das britische, wie heißt es, Secret Service? Ist es das Secret Service? Nein. MI6? Secret Service ist Amerika.
Das ist der Sicherheitsdienst.
Dann ist es MI6.
Irgendwie sowas.
Ja.
Hast du es noch angemacht?
Nö, ist noch von vorhin. Mhm. Der hat nämlich auch einen Plan, nämlich Operation Kino.
Operation Kino?
Winston Churchill sitzt zwar dabei, macht aber eigentlich nichts, außer zuzuhören.
Mhm.
Und der General tut unseren lieben Michael Fassbender einweihen, worum es geht.
Ja.
Er ist auch
Filmkritiker.
Filmkritiker, Filminteressierter und was
auch immer. Der war davor Filmkritiker.
Ja, genau. Und kennt sich auch mit dem deutschen Film aus.
Ja.
Das heißt, wir kriegen auch mal so einen kleinen Schwenk über den deutschen Film der 20er, 30er und alles aus den 40ern. Und dann wird er sozusagen eingeweiht, dass Bridget von Hammersmark Teil dieses Plans ist, der sogar auf ihr beruht und sie sozusagen als Spitzel agiert.
Mhm.
So. Und der Plan ist es eben dann, diese entsprechende Vorführung zu nutzen und dort hochgehen zu lassen.
Ja.
So. Der Plan ist, sie in einer Taverne zu treffen, um da alles Nötige zu besprechen mit dem Bastard. Und wir sehen, wie Michael Fassbender dann auch bei den Bastards auftaucht und sie zusammen diese Taverne beobachten und stellen fest, dass diese Taverne eine Kellertaverne ist.
Ja.
So. Darüber ist natürlich unser guter Eldorain. Das war richtig, oder?
Eldorain,
ja. Ja, okay. Nicht sehr begeistert. Unser guter Til Schweiger. Wie heißt er?
Hugo Stieglitz.
Unser guter Hugo Stieglitz tut sein Messer auch nochmal schärfen und redet auch nochmal kurzzeitig mit Michael Fassbender. Und dann geht er mit dem österreichischen Juden und dem Michael Fassbender in die Taverne rein. Alle sind als Sturmbandführer, nicht verkleidet halt, also ja schon verkleidet, aber halt tragen halt die Uniformen.
Ja.
Und wir sehen, dass nicht nur Bridget von Hammersmark da drin ist, denn auch durch deine Ausführungen haben wir natürlich festgestellt, da sind ein paar mehr, nämlich ein paar NS-Leute, eine Gruppe von feiernden Soldaten,
ja,
die gerade ein Wer-bin-ich-Spiel spielen.
Mhm.
Und mitten unter ihnen sitzt die gute Bridget von Hammersmark. Und die ist dann auch, ja, ist halt so ein Lebefrau und Promi, alle kennen sie und so. Und sie hat sozusagen gesagt, sie wartet dort auf ihre Freunde und sie begrüßt sie auch als Freunde und alles Mögliche.
Pause?
Ja.
Bevor wir weitermachen, ich muss kurz meine...
So, dann verkabel dich wieder.
Ich verkabel.
So, genau. Wir sind in der Taverne.
Ja.
Und
das bist du.
So. Und über die Anwesenheit dieser anderen NS-Leute sind natürlich die Bastards, die ankommen, etwas überrascht.
Mhm.
Unsere gute Bridget lässt sich da erst einmal gar nichts anmerken.
Sie ist auch Schauspielerin.
Sie ist auch Schauspielerin, ganz genau. Und sie verabschiedet sich dann von der Gruppe, um sich zu ihrer Freundin zu setzen.
Ja.
So. Dort wird dann erst einmal etwas getuschelt darüber, warum sie denn ausgerechnet diese Taverne ausgesucht hat, warum sie ausgerechnet jetzt hier sind mit so vielen Nazis und dass es natürlich alles sehr komisch rüberkommt.
Mhm.
So. Dann taucht aber der gute Wilhelm auf und möchte noch ein Autogramm, das er dann über das Bettchen seines neugeborenen Kindes hängt.
Mhm.
Und er überreizt etwas die Gutmütigkeit und die ganze Situation.
Ja.
Und Til Schweiger rastet dann erstmal auf, wo der gute Stieglitz, und lässt ihn abführen von den anderen. Doch dann sehen wir einen, den wir schon kennen.
SS-Sturmbannführer Dieter Hellström.
Richtig. Der perfekte Name in Hellström.
Ja.
Hat für seinen Charakter, der nämlich jetzt auftaucht, der in einer Ecke sitzt, in einer dunklen Ecke und ein Buch liest. Er lässt dann auch das Schizomegafon mit das Musikspiel und alles lässt es anhalten, sodass die Szene noch ein bisschen mehr Dramatik bekommt. Und er greift jetzt in diese Situation ein. Und er setzt sich dann zu ihnen mit, sie reden. Und das Lustigste finde ich ja, dass er gegenüber Til Schweiger so überstrapazierend ist. Also er schubst ihn zur Seite, er klopft ihn, er berührt ihn einfach und man merkt, wie er so kurz vorm Ausrasten ist, weil er ja eigentlich so ein Zustecher ist, der am liebsten auch direkt zustechen würde.
Mhm. So.
Die versuchen natürlich, ihn auch wieder ein bisschen loszuwerden. Eigentlich wollen sie jetzt nur einen Drink nehmen und dann gehen, weil alles andere wäre halt wieder verdächtig.
Ja.
Und dann reden sie halt übereinander, denn dem Hellström sind die alle nicht so geheuer. So, sie wollen erst mal wissen, wer die sind, weil er kennt alle Wichtigen, die in Frankreich stationiert sind, weil er ja auch mit dem Lander und allen möglichen da zusammenarbeitet. Und die Bridget meint halt, das sind halt Freunde aus ihrer Jugend und sie nimmt sie mit auf diese Gala, auf diese Premiere.
Premiere, ja.
Genau, so. Sein Gemüt wird auch nicht ruhiger und durch die ganze Situation wird es auch nicht einfacher, denn er bestellt dann nämlich noch 3 Whisky.
3.
So. Er zeigt aber nicht, wie wir in Deutschland, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, sondern Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Und wenn man da mal kurz Pause macht in dieser Szene, sieht man auch, wie bei dieser Handgeste Diane Krüger sofort erschrocken ist.
Okay.
Und ab dem Moment merkt man auch, wie sie dann an den Haaren zupft und so halt versucht und merkt, okay, die Situation ist jetzt zerstört. Mhm. Denn er hat sie durchschaut, sie können keine normalen Deutschen sein.
Ja.
So.
Also halt vor allem der mit seinem komischen Akzent
noch. Der mit seinem komischen Akzent, genau. Weil er hat nämlich die anderen direkt identifiziert. Einer München.
Einer Frankfurt.
Und er war heimatlos.
Echt, heimatlos, ja.
Genau. So.
SS-Sturmbannführer, heimatlos.
Daraufhin sagt er, ich hatte mir meine Walter und habe sie gerade an deine Eier gerichtet. Mhm. Und er sagt, seitdem sie hier sitzen, ist bereits meine Pistole auch auf ihre Eier gerichtet. Ja. Dann taucht aber auch noch der gute Stieglitz auf und hat
jetzt sie dann noch direkt so
vor ihm hin. Genau. So, ab jetzt ist es dann komplett auf Eskalation und man wartet eigentlich nur darauf, dass
es eskaliert.
So. Was auch folgendermaßen, sie tun dann auch mal zwischendrin noch Ding spielen, auch Wer bin ich? Er hat King Kong und er spielt es eigentlich relativ lustig aus. Indem er sagt, ne, dann bin ich doch wohl die Reise des Negers in Amerika.
Ja.
Und dann sagen sie, nee. Und er sagt, na gut, dann bin ich halt King Kong. das fand ich auch ganz cool. Ja. Besonders wie halt dieser Schauspieler gegenüber ich finde diese ganze Auswahl der Schauspieler, der eine ist ein Comedian, der andere ist so normale deutsche Schauspieler und alles und die spielen halt mit so Hochkarätigen zusammen, finde ich halt einfach cool.
Ja, der ist so nie wirklich zusammen.
Was? Michael Fassbender und Brad Pitt.
Sind doch ja, jetzt. Aber der Komiker spielt nicht mit denen richtig
Nein,
zusammen.
Nein, aber sie sind trotzdem Teil des gleichen Films. Ich finde es einfach cool.
Ja.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, ist cool.
Ja, gut.
Ja.
Ja. Wenn so. Die jetzt mal ein Wort miteinander wechseln würden, würde ich sagen, ja, cool, aber...
Fassbender und Stieglitz schon.
Ja, aber Til Schweiger kannst du jetzt nicht mit hier dem
Nein, den kann man jetzt nicht vergleichen,
mit dem Rolowski vergleichen, weil Til Schweiger ist einfach wie Matthias Schweighofer einfach kein Hollywood-Star, aber weltberühmt.
Ja. So. Es eskaliert. Er bestellt sich noch vorher einen er möchte noch seinen Whisky austrinken, weil das sozusagen als englische Gepflogenheiten gilt. Weil es ein extra Teil für Leute in der Hölle gibt, die ihren Whisky verschwenden.
Einen guten Whisky.
Ja. Und dann wird drauf losgeballert. Wir sehen auch kurz, wie die Bridget in Bein verletzt wird von einem Schuss.
Ja.
Am Ende bleibt nur Bridget übrig und der Wilhelm. Alle anderen werden erschossen.
Oberfeldwebel Wilhelm.
Jetzt taucht dann aber der gute Eldorain auf und fängt an, bisschen zu verhandeln, weil er möchte natürlich wissen, was jetzt passiert ist, was los ist. Sie sind natürlich jetzt auch sehr negativ gegen die Bridget eingestellt und wollen erstmal rausfinden, was da los ist, denn er hat jetzt 3 Leute verloren.
Ja.
Leider haben sie auch bei der ganzen Aktion, die jetzt darauf hinausläuft, dass der Wilhelm sich darauf einlässt, sie runterzulassen, wenn sie nicht bewaffnet sind, Und dafür darf er gehen und die Bridget dürfen sie mitnehmen. Was aber so rausläuft, dass die Bridget ihn dann trotzdem einfach erschießt. So. Sie nehmen sie dann mit, haben aber leider das ganze Tatort etwas unbereinigt liegen lassen.
Ja, gut.
Was dann für später sehr schwierig ist.
Ja.
Sie sind bei einem Tierarzt untergekommen, bei dem sie jetzt die Bridget verhören.
Mhm.
Da sie ihr nicht vertrauen, wird auch gerne in der Wunde herumgestochert,
ja,
um dann auf die Antworten zu kommen, die sie hören wollen. Und sie versuchen jetzt dann trotzdem Operation Kino durchzuführen. So, ihr ist aber klar, sie kann jetzt nicht einfach so auf eine Gala gehen, Tanzball schwingen, etc.
Ja.
Sie ist ja verletzt. Und deswegen ist jetzt die, müssen sie sich auch überlegen, wer jetzt dann die Begleiter sind, die mitkommen. Das soll Eldorain sein. Dann haben wir noch und der Bärenjude und noch ein anderer von den Bastards.
Und der Omar halt.
Genau,
Omar,
der Omar.
Kann am besten.
Warte. Genau. Und Eldorain ist, weil er am besten Italienisch spricht, sozusagen der Regisseur, als italienischer Regisseur, den er darstellen soll. Der Bärenjude, weil er als zweitbesten Italienisch spricht, ist dann auch mit dabei. Ich glaube, Autor oder irgendwie sowas, glaube ich, macht. Oder irgendwas anderes.
Ja.
Und der letzte, weil er am drittbesten Italienisch spricht, ist der Kameramann.
Mhm.
Er ist De Coco.
Dominic De Coco.
Alle drei Namen der von denen, die sie annehmen, sind tatsächliche, also nicht, sie sind so ein bisschen gefremdelt. Also man hat sich sozusagen von echten inspirieren lassen.
Mhm.
Italienischen zu der Zeit. So. Und das Lustige ist, dass der Omar als Dritter gar kein Italienisch spricht.
Und
deswegen ist auch der am drittbesten Italienisch spricht. Und eben, weil die Bridget meint, ja gut, die Deutschen haben auch kein so Ohr für Italienisch. Mhm. Sie können sich da irgendwie schon durchschmuggeln. So ein bisschen mit Sisi, Senor, Sisi. Doch, jetzt kommen wir zum Märchenteil des Ganzen. Denn unser Hans Lander taucht am Tatort auf. So, genau. Hans Lander ist an diesem Tatort aufgetaucht und dort findet er etwas, nämlich einen Schuh.
Mhm.
Es ist, wie bei Cinderella, ein Schuh, der dann am Ende das eine oder andere aufdecken wird.
Ja.
Wir sind jetzt am primären Tag, alle haben sich schick gemacht. Und wir sehen Shoshana, die jetzt ihren Plan hat, ja das Ganze hochgehen zu lassen mit ihren Filmrollen, die so entzündlich sind, was wir von Samuel Jackson erfahren. Im Off, so dass sie noch nicht einmal früher in Straßenbahnen mitgenommen werden durften. Sie macht ihre Schminke drauf und das auch mit diesen, was man ja kennt, so aus Footballfilmen oder aus Kriegsfilmen, wo es dieses über die Wange drüber streichen. Und natürlich auch mit einer sehr, sagen wir mal, nicht Kriegsmusik, sondern halt so mit einer, was ist das? Mit einem guten Beat drin.
Was? Nochmal.
Diese Musik, wo im Hintergrund läuft, während sie sich halt schick macht.
Ja.
Genau, so. Da sieht man jetzt halt auch so ein bisschen, dass sie sich auch nochmal einen extra Film nochmal gemacht hat, den sie irgendwo mit reinschneidet, mit Aussagen, die sie halt dann, die dann halt plötzlich anlaufen, wenn sie es dann vorführt. Und dann beginnt die Premiere. Hans Lander ist der Adler, der über der ganzen Sache wacht und schaut sich um, hat natürlich Informationen, die er auch nicht irgendwie preisgegeben hat. Und entdeckt dann unsere gute Bridget von Hammersmark mit ihren drei italienischen Begleitern. Und sie stellt, wir stellen fest, die beiden kennen sich. Und sie stellt die drei Italiener vor. So. Wir stellen auch fest, dass er fließend Italienisch spricht natürlich.
Ja, klar.
Was natürlich jetzt richtig scheiße ist.
Christoph Waltz kann es aber auch wirklich.
Ja, es klang auch so.
Ja, der kann Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch.
Ja, ja, ist ein Multitalent.
Ja, ja.
Und er stellt auch fest, dass sie eine Beinverletzung hat. Am einem entsprechenden Fuß.
Mhm.
Und fängt dann plötzlich einfach übermäßig an zu lachen, dass man sich schon auch umdreht nach ihm und er hört auch gar nicht mehr so richtig auf, weil sie sagt, sie hat sich beim Skifahren verletzt.
Nee, Bergsteigen.
Ach, nee, bei Bergsteigen. Bergsteigen. Ganz genau, Bergsteigen, du hast recht, Bergsteigen.
Und wo ist dieser Berg in Paris?
So. Dann, wo sie sich die ganzen anderen Leute vorstellt, ist es so, dass er sie dann auch noch immer wiederholen lässt, ihren Namen und die Aussprache nochmal zu korrigieren und zu schauen. Besonders bei De Coco.
Dominic De Coco. Nochmal
Bramissimo. Und was auch lustig ist, er spricht dann auch relativ viel mit ihnen Italienisch und sie schauen dann nur und sagen, sie. Das ist auch super. Mhm. Wir sehen, dass Brad Pitt so ein bisschen seinen Kiefer nach vorne drückt. So genau. Das hat er sich sozusagen von Partner abgeschaut.
Marlon Brando.
Um so ein bisschen wie der Pate zu wirken.
Ja.
Genau. So. Jetzt hat, weiß dann auch Hans Lander, auf welchen Plätzen sie sind, nämlich 0023 und 0024.
Mhm.
Und dort sollen sie Platz nehmen. So. Er entführt dann aber nochmal Bridget in das Büro, wo er mit ihr spricht. Wir haben auch wieder natürlich das Klassische. Er lässt keine Karten offen und ist überfreundlich und möchte nämlich einen Schuh, den sie anprobieren soll. Dabei eskaliert natürlich die ganze Situation wieder. Und es wird angefangen, dass er sie erwürgt. So, und hier haben wir den zweiten Auftritt von Quentin Tarantino, nämlich Quentin Tarantinos Hände. Die Szene, wo wir sehen, wie sie am Boden liegt und erwürgt wird, das sind nicht Christoph Waltz' Hände, sondern Quentin Tarantinos Hände.
Okay.
Weil das eine Situation ist, wo natürlich sehr viel auf Vertrauen basiert. Und er wollte das sozusagen selber machen. Dass das zum einen echt genug rüberkommt und zum anderen, dass sie sich halt dabei sicher fühlt. So sagt er das.
Naja, so. Klar. Nee. Naja, natürlich. Naja.
Absolut.
Vertrauen, klar.
Das Lustige ist, das habe ich gestern noch gelesen, dass Diane Krüger von ihm gar nicht präferiert war und sie dann nur geladen wurde, weil keine andere mehr irgendwie mehr mitmachen wollte. Aber sie unbedingt mitmachen wollte. Und sie hat deswegen nicht für ihn präferiert, weil sie in einem Film mitgemacht hat, den er nicht mag.
Ja.
Ich glaube, einfach ist es auch nicht, mit ihm zu arbeiten.
Nee.
So. Derweil wird dann der gute Eldorain eingepackt und mitgenommen.
Ja.
Ihm wird dann auch seine Fußbombe abgenommen und sein Messer und alles, was halt dazugehört.
Mhm.
Der Hans Lander geht dann auch erst einmal hoch und schaut, ob alles dann okay ist, lässt ihn abführen und dann redet er mit ihm und sie werden dann weggefahren, etwas weiter weg und nicht nur Eldorain ist dabei, sondern auch der Knirps.
Der Knirps, ja.
Genau. Er ist natürlich schockiert, dass er unter den Deutschen der Knirps bezeichnet wird. Und Hans Lander ist irritiert, dass für jemanden, der Knirps genannt wird, er doch recht groß ist. Das ist so fantastisch. Und wir haben natürlich wieder mal Hans Lander, wie er so arbeitet, wie er ist. Nämlich als Detektiv und Judenjäger. Und mit seiner absoluten Freundlichkeit möchte er jetzt den besten Deal herausschlagen. So. Er redet dann auch mit dem Hauptkommando der Alliierten, um natürlich dann für sich alles rauszuholen, was geht.
Im Original spricht der General am anderen Ende Harvey Keitel.
Ah, ja. Okay. Er möchte einen Medal of Honor für alle, die an der Operation Kino beteiligt waren.
Klar.
Er möchte, dass er in der Militärhistorie als von Anfang an dabei beteiligt drin steht.
In der Geschichtsschreibung soll später vor allem er als Initiator der Operation Kino und Beender des Zweiten Weltkriegs gelten.
Richtig. ja, einfach alles, was geht. Er will eine Insel in Nantucket? Nee. Was war das?
Nantucket Island, doch.
Nantucket Island, so rum, genau. Ja, er möchte halt einfach seine Pension entsprechend seines Standes und Ranges.
Ja.
Und er möchte einfach jetzt das beste Leben, das man sich vorstellen kann.
Mhm.
So. Weil, ja, was soll man machen? Er ist ja nicht doof. Er weiß, jetzt kommen die Alliierten, an einem gewissen Punkt macht das Ganze keinen Sinn. Besonders er ist ja so ein komplett durchgeplanter und die anderen, Goebbels und Göring und Hitler, sind ja komplett Wahnsinnige. Das heißt, er stellt ja auch fest, das funktioniert halt nicht mehr. So, er holt sich natürlich raus, was geht. So, er sagt ja sogar, dass er dafür gesorgt hat, dass auch direkt in der Hitlerloge, der ja auch noch mit anwesend ist bei der Premiere, auch eine Bombe platziert ist.
Ja.
Was er dann auch sagt, und das stimmt auch mal. Das ist einfach fantastisch. Derweil stehen Benedikt de Coco und...
Also der Bärenjude und Omar.
Omar im Kino auf und sind dann doch etwas... Okay, was ist jetzt hier los? Das ist alles scheiße. Und wollen ihr Ding durchziehen. Shoshana verabschiedet sich von ihrem Marcel, der hinter die Bühne soll und dafür zuständig ist, dass es jetzt dann losgeht. Mit dem kleinen Feu-Feu. Derweil bekommt aber Shoshana Besuch von dem
Frederik.
Genau, Frederik Zoller, der sich nochmal versucht, an sie ranzumachen und der dann aber langsam nicht mehr die Fassung hat und dann auch abdreht. Und das endet dann dabei, dass sie ihn erschießt.
Anschießt.
Ja, sie schießt ihn dreimal in den Rücken.
Aber er lebt noch.
Aber er lebt noch. Das ist das Klassische. Wenn du einen Bären oder ein wildes Tier angeschossen hast, lass es liegen, geh nicht zur Leiche.
Sie ist ja nicht zur Leiche gegangen.
Doch, sie ist zur Leiche.
Nein.
Sie ist zu ihm gegangen.
Nein, doch. Nein, nein.
Sie kniet über ihm.
Ja, und jetzt geht sie weg.
Ja, natürlich, aber sie geht ja trotzdem zu ihm. Man geht nicht zu der Leiche, man lässt es liegen und geht.
Ja, jetzt ist sie weg.
Ja, und dann wird sie von ihm erschossen.
Ja.
Ja? Ja, so. Und dann haben die anderen beiden natürlich auch noch ihren Plan, denn sie wollen ja jetzt den entsprechenden Hitler und Göring und wer noch alles zu der Menagerie dazugehört, killen. Sie haben dafür so Handpistolen, die allerdings nur in der Regel ein oder zwei Schuss haben. Deswegen haben sie nicht so viel Zeit und Möglichkeiten. Der Bärenjude hat dann auch ein Glas mit Wasser, das halt Champagner betitelt, dabei und möchte halt die eine Wache killen. Doch der andere hat dann auch nur ein paar Sekunden Zeit, so schnell wie möglich hinzukommen, um den anderen zu töten. Was dann relativ zügig sein muss. So, das haben sie dann geschafft. Gehen in die Loge und erschießen, wer da so rumsteht. In der Zwischenzeit hat nämlich Shoshana diese Szene, die sie reingeschnitten hat, ist auch losgegangen. Wo sie jetzt erzählt in ist es dann Französisch, Englisch? In Englisch.
Also sie spricht gerade in Englisch, damit
genau.
Halt die Deutschen
das. Damit die Deutschen es eigentlich gar nicht so richtig verstehen.
Sogar vielleicht, ja.
Ja. So. Und dann geht eben dieses Feuer los, weil sie sozusagen als letzten Satz hat, bevor sie dann einfach nur noch lacht. Marcel, und jetzt bist du dran.
Mhm.
So. Da oben wird natürlich wild durch die Gegend geschossen. Sie schießen dann auch noch auf die fliehenden Leute. Der Marcel hat allerdings vorher, bevor er das angezündet hat, noch alle einzelnen Türen zugemacht, weswegen dann auch keiner abhauen kann. So, jetzt haben wir drei Bomben. Einmal die Bombe, die Hans Lander oben in der Loge versteckt hat, plus die zwei Fußbomben, die beiden, Bärenjude und Ding, noch an den Füßen haben. Das heißt, wir haben alle drei Bomben, die jetzt dann simultan hochgehen, zur passenden Uhrzeit, während sie trotzdem noch mal wild schießen, solange es geht.
Ja.
Damit ist Operation und Kino wunderbar geglückt. Natürlich wunderbar historisch richtig. Hitler starb in einem Kino in Paris, wie es sich gehört. Und dann haben wir den Abschluss an der Grenze zu den Alliierten. Hans Lander überreicht seine Pistole, sein Messer, das Messer von Eldorain und alles, was dazugehört. Eldorain legt ihm da jetzt dann die Handschellen an. Und der eine, was ist das, Gefreiter oder was der auch immer ist, der andere NS-Leut, der Funker ist es, glaube ich.
Der Funker, ja.
der eigentlich ausgehandelt wurde, dass er leben bleibt, wird erstmal erschossen. Das gefällt dem Hans Lander dann erstmal gar nicht, weil wir haben doch was abgemacht.
Mhm.
Und dann wird sich das Messer geschnappt und es wird ihm dem Skype genommen.
Mhm.
Und Hans Lander wird ein perfektes Hakenkreuz reingeritzt. Mit absoluter Perfektion, mhm. wie es sich gehört. Damit man natürlich, wenn er jetzt seine Uniform auszieht, man ihn trotzdem noch, trotz allem dessen, was er bekommt, immer noch als Nazi-Mann ihn erkennt.
Richtig.
Genau. Und damit endet dann dieser Film.
Hm, korrekt. Gut, sehr schön. Dann kommen wir eigentlich gleich zu unseren Highlights. Was ja. ist dein Lieblingsmoment, Szene, etc.?
Der Strudel.
Der Strudel? Okay. Bei mir ist es die komplette Keller-Szene.
Ja, Taverne. Die ist auch fantastisch, ja.
Ja. Wie gesagt, habe ich beiden Original und Deutsch angeschaut.
Ja.
War es einfach.
Also, ich habe jetzt den Film in den letzten Tagen auch zweimal angeschaut.
Mhm.
Weil es einfach geht.
Ja.
Man kann diesen Film einfach anschauen.
Mhm.
Er ist lang. Also, was heißt lang? Zweieinhalb Stunden oder sowas. Genau. Aber es passiert halt einfach auch immer so viel Cooles.
Das stimmt, ja. Genau. Was ist dein Lieblingszitat?
Das kommt sogar relativ von Anfang. Ich finde dieses Shoshana sehr gut.
Ja, finde ich auch. Dieses Au revoir Shoshana ist einfach überragend. Genau. Kritik.
Also, es ist ein Film, wo ich nichts kritisieren kann.
Mhm.
Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Hm.
Also, es ist natürlich in gewisser Weise, es gibt Stellen, die ich etwas ekelig finde.
Zum Beispiel?
Ja, dieses Skype-Abschneiden ist schon ekelig.
Aber nichts zu sagen, wenn plötzlich aus dem Hals 500 Liter Blut rausgespritzt wird.
Ja, da ist es ja dann auch verschwommen und das Blut spritzt.
Ja, raus. Klar, verschwommen, klar.
Aber ja, da sieht man ja die Kopfhaut.
Ja, 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 klar.
Und dann muss man sich ja vorstellen,
hast ja es recht, passiert hast, dann selber. Ja, ja, es ist, ja, 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 ja,
klar. Ja.
Ja, ja.
Mhm. Oder wo sie dann mit dem Messer in all dieses Hakenkreuz reinritzen, muss jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht so mein Fall.
Okay.
Aber okay. Ja. Das sind auch nur Kritikpunkte, einfach, es soll ja auch ekelig sein.
Mhm. Ja, ich finde, weiß nicht, die ganzen Szenen mit Shoshana und Daniel Brühl.
Ja, die sind etwas nervig.
Nicht nervig, aber
sie müssen halt da sein. Sie gehören halt dazu.
Ja.
Das Problem ist, man fühlt so sehr mit ihr mit, wie genervt sie von ihm ist und auch keinen Bock auf das Ganze hat, sodass man auch selber keinen Bock darauf hat.
Ja, da würde es mich interessieren, was ist bei, finde ich zum Beispiel Lea Seydoux, die halt dann ihre, die Tochter spielt, die auch die bessere französische Schauspielerin ist, was ich finde. Wenn sie die gespielt hätte, was dann anders passiert wäre, aber zu dem Zeitpunkt war sie halt noch zu jung wahrscheinlich. Aber ja, das hätte ich dann noch ganz interessant gefunden. Genau. Gut, dann Bewertung. Regie.
10.
9. Drehbuch.
10.
9. Schauspiel.
10.
10. Kamera. 9.
9.
Ausstattung. Set und Make-up?
10.
Habe ich einen 9. Effekte? Stunts?
9.
Ja, habe ich auch. Musik? Habe ich eine 8?
9.
Okay. Dann bist du auf 9,6. Ich auf 9,0. Ich habe dem Film auch einen 9,0 gegeben. Und ich glaube, der Film ist bei mir auf Platz Nummer 30 oder so. Warte. Mhm. Privat. Filme. Filmranking.
36.
Hm? Genau. Ist, ja.
Also absoluter Top-Film. Kann man nur empfehlen. Wer ihn nicht gut findet, ja, der hat auch keinen Geschmack.
Genau. Dann abschließende Meinung.
Habe ich gerade gesagt.
Okay. Ja, also ich finde halt.
Der Film ist wie ein. Passend zum Film natürlich, ja, wie ein Strudel.
Ein Strudel?
Ja, ist ein Strudel.
Dann definiere.
Du musst schon begründen, warum es jetzt ein Strudel ist. Du kannst nicht einfach sagen, ja, das ist.
Es ist die perfekte Nachspeise, besonders mit Creme. Man könnte ihn dauerhaft immer wieder genießen.
Okay.
Und es hat alles, was ein Dessert braucht.
Okay. Genau, ja, also ich finde halt die Dialoge überragend. Ich finde, es ist auch du hast halt eine der ikonischsten Schurkenfiguren der Filmgeschichte. Das ist halt auf einer Welle mit Darth Vader, Scar und
ja, absolut. Und es Voldemort. Gibt so viele lustige Memes, weil es auch so viel, weil der Lander auch so viele lustige Sachen macht.
Das ist ein Bingo!
Ja, stimmt.
Nein, einfach nur Bingo.
Bingo.
Genau, aber es ist halt wieder einfach ein klassischer Quentin Tarantino, der sich auf seine Stärken fokussiert. Und es ist mit, also seit Pulp Fiction, oder halt in dem Abstand zwischen Pulp Fiction und Inglourious Basterds, ist das sein bester wieder
gewesen. Ja. Ja. Also ich muss sagen, nachdem ich jetzt die anderen vorher alle gesehen habe, würde ich sagen, alles, was er in den Filmen vorher, was die so gut gemacht haben, hat er dort gebündelt. Also krasse Dialoge wie bei Pulp Fiction. Auch dieses ineinander verstrickte Handlungen, die dann aber am Ende eine Handlung ergeben. Jetzt relativ chronologisch, nicht wie bei Pulp Fiction. Und halt alles, was halt so dieses Western-mäßige, geile Side-Charaktere und alles, was halt dazugehört.
Ja. Ja. Okay. Jens schreibt 1,1 Stern von 5.
Nein, es gibt Ein-Sterne-Bewertungen.
Ja.
Jens, was ist falsch mit dir?
Gewaltverherrlichend und absolut menschenverachtend.
Wenn er jetzt schreibt, Hitler ist nicht da gestorben, dann hau
ich. 3. Juli 2019. Das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe.
Wie bitte?
Er verherrlicht Gewalt und Folter entgegen jeder Menschenrechte und auch der damals schon geltenden Genfer Konvention.
Was?
Man könnte glatt interpretieren, dass die Nazis trotz Holocaust-Opfer waren bei der Gewalt, die ihnen widerfährt. Wie eine Jüdin am Ende des Films auf der Leinwand im Kino erscheint und lacht, während die Menschen Nazis darin abgeschlachtet werden. Allgemein kann man sich darüber aufregen, dass hier auch weder die Religion in den Fokus geraten könnte. Aber man kann es leicht herausinterpretieren. Es ist so herausstechend, dass es fast eine Tatsache ist. So, ey, Jens.
Was?
Deine Grammatik ist ja auch
Bullshit.
Das Schlechteste, was ich je gesehen habe.
Aber was hat er jetzt mit Religion? Da kommt doch gar keine Religion vor.
Dass hier auch wieder die Religion in den Fokus geraten könnte, aber man kann es vielleicht in den
hat doch gar nichts damit zu tun.
Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Sowas darf nicht sein. Ich weiß, der Film soll lustig sein, aber er weiß es nicht.
Er soll nicht lustig sein, er ist dramatisch.
Er weiß nicht, wann er lustig und wann er ernst sein soll. Man kann so viel Schund daraus interpretieren, auch dass die Frau am Ende sagt, die Rache der Juden. Sowas Bescheuertes habe ich noch nie gehört, denn trotz Zahn und Zahn ist dies eine vollkommene lächerliche und theologisch absolut zu bestreitende Aussage. Man könnte zwar sagen, dass er in der Vergangenheit spielt, wo es keine Menschenrechte gab, aber es gab die Genfer Konvention. Es gab die Verfassung der Vereinigten Staaten, die Magna Carta und die Bibel mit der Bergpredigt. Man hat diesen Film dazu noch versucht, teils realistisch zu machen und ist gescheitert. Ich habe auch einen Film erwartet wie Der Hauptmann, aber als ich schon den Namen Til Schweiger gelesen hatte, wusste ich, was es wird und war gespannt. Am Ende war es dann der Schuldes Manitou und der Hauptmann mit Schindlers Liste in einem abartigen, gewalttätigen und zwanghaft wechselnden Stimmung, die einfach nicht passt. Zeithistorisch natürlich keine Leuchte. Ich bin fassungslos positiv waren. Der Anfang und der Schauspieler des Standartenführers war gut, so wie seine Musik, die beim Treffen mit dem Propagandaminister kam, war einfach hervorragend und das habe ich mir auch zweimal angehört, ist auf Darth Vader Theme-Niveau. Ich kann diesen Film weder vom Gewissen noch vom Humor unterstützen, denn beides ist gewaltverherrlichend. Junge Jens.
Jens, bitte, geh in Therapie. Was ist da los? Jens, tu's nicht.
Dann schreibt Florian
Silbereisen.
B. Florian B. schreibt, 2 von 5 Sterne, ein wahrhaft widerwärtiges Machwerk, 17. Januar 2010. Quentin Tarantinos berühmter, berüchtigter Kriegsfilm, der wohl Kurzen, ja genau. Der wohl eher als Kriegssatire zu bezeichnen ist. Ja, hat mich überraschenderweise sehr enttäuscht. Da ich Inglourious Basterds im Kino verpasst hatte, lieh ich ihn mir vor wenigen Tagen aus, um mich selbst davon zu überzeugen. Ob es sich dabei um das in typischer Tarantino-Manier durchgestylte Meisterwerk handeln würde, das ist zu versprechen schien. Durchgestylt mag ob des hochgradig artifiziellen Beigeschmacks des Films zweifelsohne zutreffen. Und auch das zu grotesken Erzählperspektiven neigende Fable des Regisseurs kommt unverkennbar zum Vorschein. Doch was bitte sollte dieser Film zum Ausdruck bringen? Welche Botschaft wollte er vermitteln? Diese Frage bleibt für mich auch nach einem eineinhalbmaligen Ansehen vollkommen unbeantwortet.
Ist doch eindeutig, Nazis sind scheiße. Und
der Film?
Der Film hat die Nazis erledigt.
Ja, genau. Nach kurzem Resümee lässt sich das groteske Spektakel auf folgendes Fazit herunterbrechen. Eine Horde fanatischer Nazi-Killer laviert sich durch die feindlichen Linien im von der Wehrmacht besetzten Weltkriegsfrankreich, treibt vermeintliche Nazis auf, um sie dann auf möglichst menschenverachtende Art und Weise in den ewigen Jagdgründe zu befördern. Das ja. kolossale Blutbad wird garniert mit eingestreuten Charakteren wie dem SS-Standartenführer Hans, der Judenjäger Lander, dessen vorzüglich in Szenen gesetzte sprachliche und gestikulative Diabolik das einzige wirkliche Highlight des gesamten Machwerks verbleibt. Der Dank gilt Christoph Waltz. Oder bizarren Erscheinungen wie der des deutschen Schauspielers Bridget von Hammersmark, wer denkt sich solche Namen aus? Gespielt von einer darstellerischen, größtenteils überforderten Diane Krüger, die dem Film neben einem offenbar unter Schreispasmen leidenden Führer, leidenden Führer den finalen Genickschuss verabreicht. Groteske hin, groteske her. Tarantinos Hang zur Verherrlichung, ja zum genüsslichen Zelebrieren inhumaner Gewalt, hat den Glorious Bastards eine neue Dimension erreicht. Doch dies allein wäre noch kein Grund, den Film als widerwärtig zu bezeichnen, so wie in meiner Rezensionstitel geschehen. Was in meiner Ansicht nach in moralischen Untiefen herabwürdigt, ist, dass sich die dargestellten Gewaltexzesse vollkommen rechtfertigungslos vollziehen. Der Film bedient womöglich entgegen der Intention seines Regisseurs die niedersten voyeuristischen Gelüste des Menschen, auch wenn der durchschnittliche Deutsche durchweg als wesentlich gebildeter, Stichwort Mehrsprachigkeit, dargestellt wird, als ein amerikanisches Gegenüber. Die Anhängerschaft dieses Films möge mir verzeihen, aber für mich steht das zweifelsfrei fest, dass es hierbei um einen Stundenfilm der B-Movie-Kategorie handelt.
Oh, der die Rache, halt die Fresse.
Der die Rache der Opfer über der Würde der angeblichen Täter anzieht und deswegen ganz und schlichtweg abzulehnen ist. Nicht zuletzt aus ethischer Perspektive. Darüber hinaus erscheint es mir mehr als aberwitzig, dass eine Handvoll dahergelaufene deutschen Hasser, der Begriff Nazi wird im Film gleichbedeutend mit Deutscher, einer derart vernichtenden Blutspur nach sich hätte ziehen können. Dieser Kriegsfilm, der die Bezeichnung nicht verdient, ist also nicht nur artifiziell und menschenverachtend, sondern zu guter Letzt auch noch utopisch. Mit derart abstrusen Filmkunstkonstrukten, die jedweden Bezug zur geschichtlichen Realität und den Leiden einer ganzen Generation verloren haben, kann ich absolut nichts anfangen. Von mir gibt es ein ausreichend, nur dank Waltz, Stil, Brühl und Fassbender. Historische Versatzstücke in einer Billig-Nazi-Abschlacht-Orgie zu integrieren, empört nicht nur mich, sondern sicherlich auch jeden geschichtsbewussten Menschen, der die realen Schrecken der SNS-Zeit und des Zweiten Weltkriegs zumindest durch die eigenen Großeltern noch überliefert bekommen hat.
Junge, Florian.
Warte.
Nee, ja. Also er beschwert sich darüber, dass es zu brutal ist, ist aber jemand, der von Großeltern erklärt bekommen hat, wie brutal es damals war. Und möchte jetzt sagen, dass Dinge, die im KZ gemacht wurden, nicht so brutal sind. Es ist Krieg, da wird natürlich jemand erschossen.
Ja, aber das stört ihn nicht, glaube ich. Es stört, dass es wie es dargestellt wird und dass halt die Amerikaner das mit den Deutschen machen, weil das Skalpieren ist, glaube ich, jetzt nicht so.
Es ist zu amerikanisch.
Es ist zu. Er ist halt gegen die Genfer Konvention wahrscheinlich.
Halt, deswegen ist es ja auch ein Wildwestern. Nur halt ein
Nazi-Deutschland oder Nazi-Frankreich.
Frankreich.
Ja.
Ein Wild-France.
Ja. Heidiger. Ja, aber das nochmal zu Diane Krüger. Ich finde, das ist der beste Film von und mit Diane Krüger.
Ja, natürlich.
Weil ich finde die deutlich besser als in National Treasure.
Ja, das gibt aber auch das Drehbuch mit her.
Viel besser als in Troja. Weil
da war sie auch
ja, ja, aber da geht es mir einfach. Oh, also da
nervt
die Helena, nervt der komplett.
Ja, aber das ist Helena in dem ganzen Stück doch, dass sie nervt. Weil sie ist ja der Grund, warum überhaupt.
Nee, das ist losgeht. Nicht das Schlimme, das ist nicht das Problem. Weil die, du tut's. Nee. Mm-mm. Die tut so, ja, alles nur wegen mir. Nee, du hast dich doch freiwillig dazu entschieden, du. Dann in 355 kann man. Da hast du den Film gesehen. Das ist der mit den Agenten, den Frauenagenten.
355?
Mhm. Sagt mir jetzt nichts. Ja, lass es. Ja. Und sonst, also ich finde das halt mit Abstand der beste Film von ihr.
Ja.
Genau. Aber sonst, ja, ich kann es nicht.
Der ist auch für mich eines der All-Time-Favorite-Filme, die, wenn jemand vorschlagen würde, schauen wir den an, würde ich immer ja sagen. Egal welcher andere Film. Also höchstens vielleicht, wenn jemand sagt, wir schauen jetzt halt Ringe an, außer es ist abends um 11, wo ich mir sage, na, ein bisschen spät.
Mhm.
Aber der würde noch gehen.
Ja. Okay, cool.
Fantastisch.
Sehr schön. Dann schreibt uns doch
eure Meinung.
Eure Meinung und euren Lieblingsindianer in die Kommentare. Und Winnie tut's halt nicht.
Richtig.
Dann folgt uns, bewertet uns, schreibt uns, kommentiert uns, liked uns, was auch immer.
Macht einfach alles, was dazu gehört.
Genau, und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt.
Super Streaming Brothers.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads. Aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.